Darf ich euch bitten, zum Gebet einmal aufzustehen? Papa, ich danke dir von ganzem Herzen, sowie dir, mein König Jesus, und dir, Heiligen Geist. Danke, dass wir uns hier wieder zusammenfinden dürfen und dass du, wie wir jetzt gerade eindrucksvoll haben zu spüren bekommen, dass du unter uns bist, mit uns bist und immer sein wirst. Danke, dass du die Regie nicht nur übernommen hast, sondern dass du die Regie führst. Und ich danke dir besonders für die Zeit, in der wir uns befinden. Danke, danke, danke. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Danke, allmächtiger Vater, König Jesus und Heiliger Geist, für das Zeugnis, was wir gerade gehört haben, für die Gottesdienste, die jetzt überall auf der Welt gefeiert werden und die dir hiermit in deine Hände übergeben seien, sowie unter das Kreuz gelegt, als auch unter die Deckung des Blutes des Lammes. Möge deine Nachricht heute Herzen auf fruchtbare Herzen treffen, die nicht nur angerührt werden, sondern verändert werden. Allmächtiger Vater, König Jesus und Heiliger Geist, gepriesen seist du, unser dreieiniger Gott, für immer und ewig. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Es ist für mich eine besondere Ehre, heute wieder hier stehen zu dürfen und das mit euch teilen zu dürfen, was mir hier und da aufs Herz gelegt wurde. Die Nachricht von heute, die trägt den Namen Kennen. Und wir sehen ja, in was für einer Zeit wir uns befinden. Und da tun sich natürlich Parallelen auf, wenn wir den Blick zurückwenden, sei es jetzt zum Beispiel in den Zeiten Noahs. Ja, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Noahs Mitmenschen, was haben die so gemacht? Die haben gelebt, getan, was sie wollten. Jeder lebt nach seiner Fassung. Ja, ich mach, was ich will. Ja, interessiert mich ja nicht. Ach, guck mal, den Verrückten da, der sich jetzt, das regnet doch überhaupt nicht. Wir sind in der Gegend, wo es überhaupt nicht regnet und der baut da, der hat sie doch nicht alle. Was ist mit dem denn nicht in Ordnung? Dann, was sehen wir noch? Das Volk Israel, ja, was durch die Wüste geführt wurde, und was ist dem vorausgegangen? Dass sie von dem Volk der Knechtschaft, der Peinigung der Ägypter befreit wurden. Also wäre das nicht schon Grund genug, dem Herrn für immer und ewig dankbar zu sein? Nein. Was macht man in der Wüste? Man ist gezwungen, einen Weg zurückzulegen, den wir wahrscheinlich in einem halben Monat zurücklegen könnten. Nee, aber diese Verbohrtheit, ja, dieser Starrsinn, ja, diese Sturheit des Volkes Israel. Oh, jetzt laufen wir hier durch die Gegend. Moment mal eben. Muss mir ein bisschen Freiraum schaffen. Jetzt laufen wir hier durch die Gegend. Was haben wir in Ägypten alles gehabt? Ach, das leckere Essen, ja, diese Annehmlichkeiten, die Bequemlichkeiten. Jetzt laufen wir hier durch die Wüste und nichts als Terror. Und was soll das Ganze hier überhaupt? Das dürfen wir nicht vergessen. Dann Turmbau zu Babel. Man meint, sich einen Turm bauen zu müssen. Höher, 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 schneller, weiter. Ja, höher, schneller, weiter. Vielleicht können wir ihn ja dann da oben irgendwo sehen. So, und es gibt ja noch und noch diverse andere Beispiele in unserer Schrift, ja, die zeigen, wie wir Menschen hier und da ticken. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wie wir funktionieren. Jetzt haben wir wieder eine Zeit, die besonders ist. Und letztens in einer Anmoderation, ich glaube, die Claudia war es, die hat ja mal hier so ein Gurkenglas vorne gehabt. Was da so alles in einem Gurkenglas, Gärungsprozess und so weiter, ja, und. Ich will das jetzt nicht näher ausführen. Wir sind besonderen Zeiten ausgesetzt und lasst uns doch, Und da fällt mir ein Zitat ein, das habe ich letztens irgendwann gelesen. Wenn wir eins aus der Geschichte lernen, lernen wir, dass wir nichts dazu lernen. Das kann doch jetzt nicht, und das ist von einem Philosophen, also von einem Philosoph, Akademiker, der, ich weiß es nicht, ob er eine Beziehung zum Vater hat, geschweige denn zum Sohn oder zum Heiligen Geist, der dieses Zitat gesagt hat. Wie viel mehr gilt denn sowas für uns gläubige Christen? Wie viel mehr gilt das, wenn wir die Schrift lesen, ja, und dann ist überhaupt die Frage, wie lese ich die Schrift? Da gibt es ein Zitat da diesbezüglich erwähnen. Da gibt es einen, der aus England, Smith Wigglesworth heißt er, der mit dem Herrn auf so eine eindrucksvolle Art und Weise durchs Leben gegangen ist. Also wenn ihr den, Smith Wigglesworth, es gibt aber viele andere. Lass ihn jetzt mal als Repräsentant für viele andere sein. Der hat gesagt, manche lesen die Schrift in Hebräisch, manche lesen sie in Griechisch, ich lese sie im Heiligen Geist. Und das ist es, ihr Lieben. Wenn wir die Schrift lesen, ja, lasst uns doch, für mich waren das, wenn ich auf mich früher zurückschaue, als ich die Bibel gelesen habe, da habe ich die Bibel gelesen, wenn ich sie dann mal gelesen habe. Und dann fiel mir auf so, ich verstehe nur Bahnhof. Ja, aber ich habe hier und da gelesen, gut, dann wieder beiseite gelegt. Aber wenn wir die Schrift, das ist doch das Wort Gottes, wenn wir die Schrift, das Buch wurde geschrieben unter der Leitung des Heiligen Geistes, wenn ich ihn aber nicht, unseren Beistand mit einbeziehe in diesen Prozess, ja, was erwarte ich, was dann passieren soll? Was erwarte ich dann, daraus ziehen zu können? Was erwarte ich, das, was ich da lese, auf mein Leben, persönliches Leben adaptieren zu können? Ja, also das nochmal vorneweg. Ich habe hier einen Vers aus Jesaja 14,12. So, der liest sich wie folgt. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Ja, also die Rede ist ja hier von einem Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Also Glanzstern ist ja schon mal was Schönes, was Funkelndes. Morgenröte, auch was positiv Besetztes. Ja, und dann, wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir, jetzt wird's interessant, in deinem Herzen vorgenommen, also Jesaja 14, das geht, wir sind jetzt Vers 13 bis 15, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ja, ich habe mal hier ein paar Sachen unterstrichen, was hier besonders hervorkommt. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Also das liest sich da sehr egozentriert, und das ist, glaube ich, sehr gelinde ausgedrückt, sehr, sehr egozentriert, alles auf mich, ich, mir und meins. Und da sind wir ja auch wieder bei der in der Gesellschaft, in der wir leben, weltweit. Ich will, ich will, ich will, ich will dieses, ich will jenes. Es ist ja auch nicht schlimm zu wollen, aber alles doch in Relation. Und wir sehen doch hier, ich will. Und ich meine, ihr alle wisst, von wem hier die Rede ist. Normalerweise müsste man über den eigentlich überhaupt kein Wort verlieren, aber wir müssen ja wissen, in welchen Zeiten wir uns befinden, gerade der Blick zurück zu den Zeiten Noahs und. Wir müssen doch wissen, wer hier und da die Strippen zieht. In Eden, das ist jetzt aus Hesekiel 18, 13, in Eden, im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen, warst du bedeckt. Mit Sardis, mit Topas, mit Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Da würde man ja sagen, okay, alles, was das menschliche Herz begehrt, begehren könnte, ist da. Du hast Reichtum noch und nöcher. Da stellt sich ja die Frage, was willst du denn noch? Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Also wir sehen, hier hat jemand alles, alle Begehrlichkeiten zu seiner Verfügung wurden ihm gegeben, ja. Und wir reden hier am Tag deiner Erschaffung. Also es ist ein jemand, über den wir reden, der erschaffen wurde und der selber überhaupt nicht schafft. Der erschaffen wurde. So steht es ja in unserer Schrift geschrieben. Was hier auch noch hervorkommt, ist, wir lesen hier, deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir. Ja, also jemand, der ein Tamburin und eine Flöte hat, spielt offensichtlich Musik. In dem Gesamtzusammenhang, in dem wir uns befinden, ist also die Rede von Lobpreis. Hier reden wir von jemandem, der Tamburin und Flöten hat und Gott, unseren Vater, gelobpreist hat. Also seine Aufgabe war, oder ein Aufgabenbereich war, ihn anzubeten. Gut. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Cherub ist eine besondere Art von Engel. Lateinisch, wenn wir das jetzt wortwörtlich übersetzen würden, würde das so viel bedeuten wie Lichtträger, dem auch diverse andere Engel unterstellt waren. Ja, also ein hochrangiger Engel, wenn wir so wollen. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich erhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Nochmal, ein Cherub, wir reden hier von einem Cherub. Die Rede ist hier von Luzifer. Luzifer ist derjenige, von dem hier in diesen Versen aus Jesaja und Hesekiel die Rede ist. Er war jemand, der den Vater angebetet hat, der Einblicke hatte in Geheimnisse wahrscheinlich oder in der Einblicke hatte in die himmlische Sphäre logischerweise. Er war eingesetzt, ja, er sollte was schützen und. Und es ist Sünde in ihm gefunden worden. Nee, da wollen wir noch nicht hin. Sünde ist gefunden worden. Wenn doch eine Kreatur, eine himmlische Kreatur, wenn in ihr Sünde gefunden wurde, ja, wie viel mehr wir, die geliebten Menschen, an denen unser Vater so viel Freude hat, dass er sich unsere Schaffung bis an den siebten Tag der Schöpfungsgeschichte aufgespart hat und so eine Freude an unserer Erschaffung hatte, wie viel mehr an uns. Das ist etwas, diese Verse, die waren so präsent. Jetzt könnte man ja sagen, ja, warum denn so weit zurückblicken? Ja, damit folgender Vers auch besser in den Gesamtkontext einzubetten ist. Denn hier sind wir jetzt nämlich im 1. Mose, Genesis 3, Vers 1. Das ist uns allen auch bekannt. Die Rede ist von der Schlange, ja, die listiger war als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Ja, und diese Schlange sprach eben zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Ja. Jetzt nochmal im Hintergrund haben, die ganze Vorgeschichte über diesen Cherub, ja, der gefallen ist und der sich jetzt in der Schlange bemerkbar macht. Wir sehen hier, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das stimmt doch überhaupt nicht. Wir sehen hier, sollte Gott wirklich gesagt haben, also erstmal etwas in Frage stellen, was der Vater sagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass wir Kinder Gottes und. Dann, ich war da so bei mir und habe ich gesagt, ach, in den Momenten, wo diese Zweifel, es gibt ja auch ein schönes Lied von Outbreak Band, und Satan flößt mir Zweifel ein. Ja, bitte. Sollte Gott wirklich gesagt haben, Punkt. Das können wir alle in unser eigenes Leben einbetten. Dann, wenn solche Sachen kommen, dann müssen unsere Alarmglocken angehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, nee, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Was hat er denn gesagt? Er hat zu Adam und Eva gesagt, von allen Bäumen könnt ihr so viel essen, wie ihr wollt, außer von einem. Und was steht hier? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem. Da sehen wir auch die Verdrehung dessen, was unser Vater uns sagt. Das kann es doch nie sein. Und wir leben in einer Zeit, wo das, was aus unserer Sicht, also aus Sicht der gläubigen Christen richtig ist, und es ist falsch. Manch einer redet sogar von Alternative Facts. Ja? Was ist das denn? Was sind alternative Fakten? Entweder das ist so oder es ist nicht so. Und wir... Die Tantine und ich, wir haben 3 Kinder. Ich und wir müssen so aufpassen, in was für Zeiten wir leben. Und guck mal, unsere Kinder, die auch hier bei uns in der Gemeinde sind, was die Welt unseren Kindern mitgibt. Eine Bekannte von uns hat uns von Kindergärten erzählt. Also ich will da aber auch nicht näher drauf eingehen, weil das ist die Welt und das darf uns. Wir müssen nur wissen, wer regiert denn? Wer hat denn hier in der Welt das Sagen? Wer möchte denn seine Agenda verfolgen? Ja, darum geht es. Und dessen müssen wir uns bewusst sein und das an unsere Kinder und an unsere Lieben weitergeben. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, aber das ist enorm wichtig. Wir reden hier von einer Sache, da können wir nicht mitspielen. Christsein ist doch nicht ist doch kein persönliches Entertainment. Ich komme doch jetzt hier nicht in unsere Gemeinde und will mich selber beriesen lassen, als ob ich jetzt einen Hollywood-Film oder dergleichen gucke oder einen Roman lese. Wir reden hier von dem lebendigen Wort unseres Schöpfers. Das dürfen wir doch nicht vergessen. So, weiter hier in Genesis. Genesis 1, Genesis 1, Vers 28. Jetzt könnte man ja sagen, die Schlange, die hat ja, wir haben gerade gelesen, was die Schlange da gesagt hat. Und was sagt Gott denn? Und Gott segnete sie, also Adam und Eva, ja, die Menschen. Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist etwas, was der Vater uns in Genesis direkt schon klipp und klar vermittelt. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische. Das heißt jetzt nicht, wir sind jetzt hier irgendwie, wir sind jetzt keine wie ein weltlicher König, der jetzt hier zum Thron verhelfen wurde, sondern wir haben hier einen ganz klaren Auftrag an jeden, der sich als Kind Gottes sieht. Macht sie euch untertan. Das machen wir doch nicht aus uns selber, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns, der uns an solche Sachen erinnert und der schaffen möchte. Mose hat ja auch nicht gesagt, er hat als Mose das Volk Israel, was hat er gesagt? Ich kann nicht reden. Meinst du wirklich, wie soll ich das machen? Das hat doch nicht Mose gemacht. Er hat sich zur Verfügung gestellt. Er hat sich dem Auftrag nicht verwehrt. Ja? Und wir wissen alle, wie das weitergegangen ist. Mose wurde geleitet. Und das ist es. Wozu haben wir denn den Heiligen Geist in uns, das, von dem unser Erlöser geredet hat? Ich an dem Tag, an Pfingsten, als er hinaufgefahren ist, um auf seinen rechtmäßigen Thron Platz zu nehmen, warum hat er geredet von einem Heiligen Geist, dem Beistand, den er uns schicken wird, der für immer und ewig in uns ist? Wir, unsere Körper, fleischlichen Körper, sind die Tempel des Heiligen Geistes. Auch hier sind wir nicht für persönliches Amüsement oder dergleichen. Wieso haben wir den Heiligen Geist? Dass ich diese Agape-Liebe, die göttliche Liebe für mich behalte, für meine Frau, für meine Kinder oder für jeden. Jesus sagt, da kommen wir gleich noch zu. Er sagt doch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wer ist denn der Nächste? Der Rudolf hier vorne, der mir jetzt hier gegenüber ist, mal als Beispiel, oder wer auch immer, Eberhard, Angelika, oder vielleicht auch die Person XY, mit der ich aus menschlicher Sicht vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge bin. Ist sie nicht auch mein Nächster oder meine Nächste? Es heißt auch nicht, liebe deinen nächsten Christen wie dich selbst. Das ist ja auch mal interessant, vielleicht eine Überlegung, sondern es gibt da so viel, was man dazu sagen kann. Also die Bibel ist das lebendige Wort. Also das ist etwas, es verblüfft einen jedes Mal aufs Neue, auch wenn man eine Sache x Male gelesen hat. Man sieht immer wieder was Neues. Es offenbaren sich immer wieder Neuigkeiten. Und es ist einfach, Halleluja, Halleluja. Hier, aus diesem Mandat, was hier in Genesis 1, 28 hervorgeht, kam sofort was hinterher, und zwar: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Das sagt unser König Jesus Christus in Johannes 15, Vers 16. Und wir haben ja gerade gelesen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische. Und nicht wir, weil wir irgendwas Besonderes, was haben wir geleistet? Wir sind dazu auserwählt. Wir sind erwählt worden. Ja? Wir sind jetzt Botschafter Christus, für Christus. 2. Korinther 5, erster Teil aus Vers 20. Botschafter Christus. Und unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philippa 3, 20. Das sind doch, also ich bezeichne das gerne als, das sind doch Urknalle, die in einem dann, wenn man das liest, so, da passiert doch was in einem. Wie kann man das? Nee, das kann man aus weltlicher Sicht überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind Vorrechte. Das ist der Segen des Vaters über uns, der uns hinterherrennt und uns in den Arm nehmen möchte. Und daher auch das mit dem Glauben. Das dürfen wir glauben und hinnehmen. Wir müssen es nicht verstehen. Ja, warum hast du das gemacht? Das ist doch eine vollkommene falsche Fragestellung. Es ist so, wir dürfen uns dem hingeben und uns freuen, auf die Knie gehen und sagen, danke, dass das so ist. Danke, dass das so ist, dass wir unser Bürgerrecht nicht hier haben, in der Stadt Mülheim, sondern im Himmel, da wo wir eines Tages auch wieder zurückgehen, nämlich nach Hause gehen. Also, jetzt nochmal zurück, das ist alles viel, und ich hatte echt hier und da auch, das war die besondere Herausforderung, das alles so zu komprimieren, aber dann wurde, das war so ein Moment, und das war auch eine spezielle Zeit der Vorbereitung jetzt für diesen Sonntag, da lief auch nicht alles glatt, denn einmal auch in einem Gespräch mit Helmut, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch bestätigen könnt, ist Folgendes zutage gekommen. Der Weg, unser Weg als Christen ist ja der, es ist ja nicht alles auf Rosen gebettet. Das heißt, das liest sich, das ist, also da kann man nur, wenn wir solche Sachen lesen, kann man nur dankbar sein, für immer und ewig. Bitte nicht falsch verstehen. Aber es heißt ja nicht, dass wenn ich jetzt hier das alles erkannt habe, nicht verstanden, aber erkannt habe, dass es dann, dass ich auf Rosen gebettet bin, dahingehend, mir wird jetzt kein Unglück mehr zustoßen, ich werde jetzt keinen Stress auf der Arbeit haben, ich werde jetzt fortan nur leichte Klausuren in der Uni oder in der Schule schreiben oder was auch immer. Nein, das ist es ja nicht. Es geht aber darum, dass wir uns das in solchen Momenten, wo Sand ins Getriebe kommt, dass wir uns dann bewusst machen können, ich würde sogar sagen sollten, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel ist. Ja, und wenn ich doch weiß, dass mein Bürgerrecht im Himmel ist, dann kann ich doch nicht mich verhalten wie jemand, der unseren Vater nicht kennt, unseren Erlöser nicht kennt und den Heiligen Geist noch nicht erkannt hat. Da muss doch ein Unterschied sein zwischen uns, gläubigen Christen, und denen, die sich in der Welt befinden. Denn wir leben zwar auch in der Welt, aber wir sind doch nicht aus der Welt. Wir kommen doch von ganz woanders her. Wir kommen doch von woanders her. Und dann, wir haben ja gerade hier gelesen, wir wurden erwählt. So, wir sind Botschafter für Christus. Was sind denn die Aufgaben eines Botschafters? Ist ja mal eine spannende Frage. Wer hat den Botschafter entsandt? Ist ja auch mal eine Frage. Was sind die Rechte und Pflichten eines Botschafters? Das sind ja mal spannende Fragen, die sich hier in diesem Zusammenhang auftun. Was machen wir da? Sicherlich wenn wir jetzt sehen hier an der momentanen Situation mit Corona, und Corona sagt man ja, angeblich soll das Krone heißen. Also die Krone hat nur eine auf, und das ist nicht dieser Virus. So, ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Die Krone hat eine auf, und wenn wir eines Tages dann da oben stehen und Rechenschaft ablegen müssen für das, nicht was wir nur getan haben, sondern warum wir was getan haben, und dann auch einen Siegeskranz bekommen, dann können wir ja sagen so, ach, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Das, was Paulus seinem geistlichen Sohn Timotheus mitgegeben hat. Also die Schrift, das sind, also die ganzen Edelsteine, von denen wir gerade gelesen haben, ne, die sind hier drin. Und lasst uns diese Edelsteine für uns raussuchen. Lasst uns sie annehmen, raussuchen und hüten wie sonst was. Lasst uns sie hüten. Zu den Aufgaben des Botschafters nochmal. Da kann man ja sagen, ja gut, da sind aber, wenn das von der himmlischen, wenn wir so autorisiert sind, ja, wie sollen wir das schaffen? Das können wir ja nicht von uns heraus. Und da sind wir wieder bei dem Beistand, der in uns ist, mit uns ist, die ganze Zeit, der uns helfen wird, diesem Auftrag oder den Aufträgen gerecht zu werden. Es ist der Heilige Geist, den wir viel zu lange im Leib Christi vernachlässigt haben. Nochmal, Jesus sagt, ich muss gehen, es geschieht zu eurem Wohlergehen, denn ich schicke euch jemanden, der nicht kommen würde, wenn ich jetzt nicht gehen würde. Also, wenn Jesus selber auf den Beistand so viel Wert legt, und wir sagen, oh, Heiliger Geist, okay, und was passiert überhaupt in unseren Köpfen, wenn wir von einem Heiligen Geist reden? Sind wir da bei einem Hollywood-Film oder was? Früher hatten wir so, gab's ja die Geschichte Huibu, das Schlossgespenst oder irgendwie sowas. Da müssen wir doch mal gucken, wie wir das richtig einordnen. Wir reden von dem Geist des Vaters. Wir reden hier von dem Geist der Wahrheit, der uns an alles, was Jesus jemals gesagt und gemacht hat, erinnert. Das dürfen wir doch nicht vergessen. Das dürfen wir doch nicht vergessen. Das ist doch mit nichts zu vergleichen. Ich sag mal, in einem Hauskreis sagte mal ein Bruder, der jetzt heute nicht hier ist, sonst würde ich seinen Namen auch nennen, der sagte mal, ist uns eigentlich bewusst, dass unser Vater mit uns, ich sage jetzt nicht mit uns, sondern er meinte uns beide, oder mit, eigentlich meinte er uns alle, aber ich möchte jetzt nicht alles verallgemeinern, denn er hat folgenden Begriff gebraucht. Er möchte mit uns Einwegflaschen Geschichte schreiben. Er hat nicht Mehrwegflaschen gesagt, er sagte Einwegflaschen. Er hat das sehr treffend formuliert. Mit mir, mich, dem Fehlbaren, ja, der jeden Tag aufs Neue erkennt, dass ich nichts. Meine Ehe, in diesem Jahr sind Tantin und ich 13 Jahre verheiratet, wir haben 3 Kinder. Viele von euch wissen das, 11, 5 und so gut wie 5 und 3. Das ist ja nicht einfach. Ihr wisst doch, Kindererziehung. Ja, ich habe den Heiligen Geist. Und wenn ich doch dann in Momenten, wo ich jetzt denke, oh, ja, wo es dann auch mal irgendwie mit einem so, ne, diese spannenden Momente, dann, gerade dann, sei es in der Ehe, Kindererziehung oder bei im Beruf oder wo, dann den Blick zu haben auf das Kreuz oder den Dialog zu suchen mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, guck mal hier, ich würde jetzt normalerweise so und so, aber was soll ich jetzt machen? Das ist doch ein Teil, mit dem Herrn durchs Leben zu gehen. Beten ist auch nicht nur diese, bitte nicht falsch verstehen, ich muss das nur mal ein bisschen vielleicht vehement jetzt mitteilen. Es ist doch nicht die Aneinanderreihung schöner Wörter, was sich für einen anderen gut anhört. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich rede doch nicht zu jemand anderen, ich rede zu ihm. Das ist es doch, ich rede zu ihm. Und zwar das, was ich auf dem Herzen habe. Das kann ich doch ihm nicht vorenthalten. Wir, Halleluja, Halleluja. Wir sind so gesegnet, und man sagt ja im Volksmund, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und wenn wir den Leib Christi, ich bin dankbar für die Gemeinde. Ja, letztes Mal, als ich hier oben stand und von meinem Herz zu euren Herzen sprechen durfte, habe ich ja gesagt, normalerweise würde ich, die Person jetzt, weit hinten sitzen, sich berieseln lassen, wieder was mitnehmen und dann gehe ich raus, zack, und das, was ich aufgenommen habe, hat vielleicht noch Montag Bestand, Dienstag Bestand und Mittwoch. So war es bei mir früher gewesen. Ja, wann habe ich die Schrift gelesen? Ja, wie habe ich das Wort, was ich aufgenommen habe, beschützt? Ja, oder ist dann die Schlange wieder gewesen? Sag mal, glaubst du wirklich das, was du da gehört hast? Glaubst du wirklich das, was du da gelesen hast? Glaubst du und. Und da sind wir auch wieder bei dem, was ich vorhin versucht habe zu vermitteln mit diesem auf Rosen gebettet. Das heißt ja nicht, wenn wir unseren Erlöser annehmen, wir befinden uns in einer, danke, ich weiß nicht, ob ihr das alle gehört habt, wir sind in einem Kampf. Und das ist ja auch was in Epheser 6, warum ist da die Rede, wir sollen die Waffenrüstung anziehen, den Helm, den Schild, den Brustpanzer, ja, das Schwert, die Schuhe, die Sandalen. Das ist ja eine sehr martialische Ausdrucksweise. Ja, warum ist das denn so? Wir haben doch gerade gesehen, wer vom Himmel herabgefallen ist und wer hier, der hat ja kein Reich. Der wollte so sein wie unser Vater. Vom Himmel konnte er nicht. Er hat eine Rebellion angezettelt. Jetzt musste er ein Reich haben, wo er Strippen ziehen kann. Ja, wo ist denn das? Und wie hat er sich das bekommen? Nochmal zurück. Wir haben ja gesehen, unser Vater hat uns autorisiert in Genesis. Seid fruchtbar und mehret euch, macht die Erde euch untertan. Wer hat denn hier auf der Welt das Sagen? Wer hat das Sagen? Doch nicht Person XY in diversen politischen Funktionen. Nein. Und dann ist ja auch die Sache, wenn doch jetzt hier, ich sage auch jetzt keinen Namen, wenn doch die Person XY in einer diversen politischen Funktion Sachen macht, die sehr befremdlich sind, was machen wir denn dann? Wir als gläubige Christen, was machen wir? Treten wir in Fürbitte für ihn? Helmut hat es letztens nochmal gesagt, das sind doch die Momente, das ist doch keine leichte Kost für einen gläubigen Christen, dann zu sagen, okay, was jetzt Person XY, oder nennen wir doch mal einen, Donald Trump. Die ganze Welt sagt Donald Trump, boah, Was für ein Mensch, was für ein Mensch. Ja, wer hat denn mal sich hingesetzt, ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich nehme mir die Zeit, ich bete jetzt für den. Und Martin Luther hat ja mal einen wunderbaren Satz gesagt, in Fürbitte treten heißt, jemandem einen Engel zu senden. Ja, warum soll ich denn dem Donald da jetzt einen Engel senden? Ja, warum? Will ich mich dann einreihen in das, was die Welt sagt über ihn als gläubiger Christ? Oder sage ich, nee, die Schrift sagt mir doch was anderes. Die Schrift sagt mir doch, ja, was sagt sie denn? Oder was sagt er vielmehr? Da kommen wir jetzt nämlich zu. Die Mutter unseres Erlösers sagt hier, da waren die bei einer Hochzeit in Kana und wir alle kennen die Geschichte, der Wein ist ausgegangen. Ach, ein Drama. Okay. Sie sucht ihren Sohn und sagt, hör mal, der Wein ist ausgegangen. Ja, was habe ich damit zu tun? Was möchtest du, dass ich tue? So, das sagt ein Sohn seiner Mutter. Und ja, er willigt halt ein. Er hat vorher gesagt, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und die Mutter sagt, was er euch sagt, die sagt das zu den Dienern, das tut. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Jesus, er ist der Sohn Gottes, die Inkarnation Gottes, das kann er doch selber machen. Warum braucht er die Mithilfe von den Dienern? Ja, warum braucht er die Mithilfe? Weil er es möchte. Und da sind wir auch so, warum hat der Vater uns autorisiert? Weil er das so möchte. Und dann kann ich ja sagen als gläubiger Christ, nee, so diese Jona-Mentalität, ich gehe nicht nach Nineveh, ich gehe in die gegengesetzte Richtung. Ja, kannst du gerne machen. Was wir aber dabei unberücksichtigt lassen ist, der Vater hat uns einen freien Willen gegeben, auch den Engeln, wie wir gerade gelesen haben. Da kann ich entscheiden, ich mache das, was er sagt, oder eben nicht. Und was passiert, wenn es eben oder eben nicht ist? Dann muss ich auch mit den Konsequenzen leben. Ich hatte auch so meine Jona-Momente und vielleicht werde ich sie auch hier und da immer noch haben. Ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Hellseher oder dergleichen. Will ich auch gar nicht sein. Das ist auch Sünde. Ich möchte hiermit anregen, lasst uns doch nicht dem Willen Gottes verwehren. Wir lesen doch in der Schrift. Aber wenn ich die Schrift doch nicht lese, kann ich doch nicht wissen, was der Wille für mich ist. Wir lesen hier Sachen, die er uns wie mitgegeben hat. Er hat uns autorisiert und dann kann ich doch nicht sagen, nee, wie ein bockiges Kind, ich mache es nicht. Das kann es doch nicht sein. Was sind denn Sachen, die er, und ach ja, eine Sache noch. Was er euch sagt, das tut. Wir reden hier von der Mutter unseres Erlösers, die selber vorgelebt hat, was sie da sagt. Was meine ich denn damit? Als sie die Begegnung mit dem Engel Gabriel hatte, was hat er ihr gesagt? Er hat die frohe Kunde ihr offenbart. Was hat sie gesagt? Dieses Kind, das war ein Teenager, ich hatte das letzte Mal auch erwähnt, aber das ist immer wieder verblüffend, sie hat gesagt, nicht was ich, also quasi jetzt im übertragenen Sinne, ich verstehe es jetzt nicht, aber ich bin seine Magd, ich gebe mich dem hin, sein Wille soll geschehen quasi. Das sagt sie uns. Und was sagt er? Ich sage euch, also hier sind wir jetzt in Markus 11, 23 bis 24, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und wenn er dabei nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. So, hier sind wir auch wieder bei Zweifel. Wenn ich doch bete und sage, ja, in Fürbitte oder was auch immer, beten ist wichtig, das ist nicht obligatorisch, das ist eine Pflicht, unsere Pflicht. Dann ist es aber auch, ich kann sagen, ja, manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, manchmal ist es ja so, dass man so Momente hat, wo man dann, oder wenn man sich so reflektiert früher, man hat gebetet oder gelesen, glaubt man das denn, was denn da steht? Ja, auch die ganzen Wunder, die da geschehen sind, hoch. Und wir sind in der Zeit, wir sehen ja nichts davon. Ja, warum? Es heißt doch aber, er ist der Gleiche, der er war und sein wird. Also, Gott hat sich doch nicht verändert, überhaupt nicht verändert. sondern wir sind es, die sich verändert haben. Wir sind es, die sich verändert haben. Wir. Und da muss man ja auch mal gucken, wenn wir uns als Leib Christi generell mit der Urgemeinde vergleichen, die mit die 12 Jünger, die später die Apostel wurden, die mit Jesus 3 Jahre lang gewandelt sind, hautnah miterlebt haben, was geschehen ist, wozu die fähig waren, das waren keine, da war kein Akademiker dabei, Jesus ist auch nicht zu der Universität Jerusalem gegangen oder der Lehrstätte, hat gesagt, oh, wer ist denn hier der, wo sind die schlauen Köpfe? Ich brauche 12, wo seid ihr? Er ist auf den Berg gegangen, hat gebetet, hat den Vater gesucht für eine lange Zeit, für eine sehr lange Zeit, und dann hat er sich die Leute ausgesucht. Einwegflaschen hat er sich ausgesucht. Leute, ja, Entschuldigung, das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber nur mal um auch mal so das ein oder andere Bild so. Leute, Fischer. Vielleicht waren da auch Analphabeten dabei, vielleicht, wahrscheinlich sogar. Was zeigt uns das denn? Das ist quasi noch ein draufgesetzt über die Tatsache, dass Gott sich erniedrigt hat, um in Fleisch und Blut auf die Erde zu kommen. Denn wenn er so auf die Erde kommt, wenn er von oben herab alles so wie, ja, zack, mit einem Fingerschnipp geschieht alles, wären wir doch keine Christen. Dann, ja gut, da ist jemand, hast du gut gemacht und fertig ist die Geschichte. Er möchte, dass wir eine Rolle dabei übernehmen. Und sage ich dann so, nee, meine Flasche wird nicht befüllt, alles klar, dann mach es. Nur, was wir dabei auch vergessen, eines Tages sind wir da. Und dann heißt es nämlich, ja oder nein. Und das ist doch nicht jetzt, die Schlange wird dann vielleicht jetzt so zischen, so tss, und diese Schuld einzureden, nee, Schuld ist es nicht. Aber wir müssen doch erkennen, was hier auf dem Spiel steht. Und ich hatte letztens mal ein Gespräch mit meiner Mutter, da habe ich ihr auch gesagt, weil da ist ihre Cousine ist verstorben vor kurzem. Und dann hat sie mich angerufen und ich hatte nicht so diese Beziehung zu ihr und habe dann Austausch mit ihr gehabt. Und wie sich später herausstellte, war sie Buddhistin. So, und jetzt sagen ihre Schwestern und der Freundeskreis so, oh, sie hatte, als sie eingeschlafen ist und sie war im Hospiz, sie hatte Krebs gehabt, eine schwere Art davon, sie ist mit einem Lächeln gegangen. Was ja auch schön ist, bitte, 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 nicht falsch verstehen. Aber die Frage ist doch dann, ich war echt verblüfft, als meine Mutter mir das gesagt hat, die Frage ist doch, wohin geht sie denn? Wohin geht sie jetzt? Sie hat Buddhismus, es hat ihr vielleicht geholfen, so und so und so. Will ich dann jetzt sagen, ich will jetzt nicht auf andere Glaubensrichtungen eindreschen, aber es steht doch hier in unserem Buch, ich bin die Wahrheit, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es doch keine zwei Meinungen, da gibt es doch kein Ja, Aber. Es gibt nur eins. Und dann kann ich nicht sagen, ich mache aber, wie ich es will. Nein, mach es doch bitte so, wie der Vater es sagt. Mach es doch so. Du weißt doch nicht, was auf dem Spiel steht. Und wenn er dabei nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Das ist ja mal interessant. Wenn ihr betet in der Bewusstseinshaltung, es passiert und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Jetzt kann man sagen, ja gut, ich habe aber gebetet für, ein neues Auto oder was auch immer. Ja. Hier geht aber auch hervor, wenn wir doch um das, was, wir dürfen ja nicht vergessen, wer das sagt. Es sagt Jesus. Jesus hat eine intime Beziehung zum Vater. Er kennt den Vater, der Vater kennt ihn logischerweise. Was glauben wir denn, was Jesus beten würde, wenn er jetzt hier in persona neben uns steht, doch nicht das und die Probleme zu bewältigen hat, die wir zu bewältigen haben in unserem Alltag. Auch wieder eine Rechnung, oh, wird eng. Oder das Auto gibt seinen Geist auf, ganz unpassender Zeitpunkt. Jetzt. Jesus hat das Herz des Vaters und das Herz des Vaters begehrt doch nicht das, was wir begehren. Das Herz des Vaters weint, weil es sieht, wie die Welt heutzutage ist, dass seine Kinder nicht den Blick auf ihn haben. Er möchte doch, die Arme sind doch offen. Was soll er denn noch machen? Er hat seinen Sohn geopfert und nicht nur irgendwie. Wir wissen doch alle, was an dem Kreuz passiert ist. Und Jesus am Tag zuvor im Garten, als er Blut geweint und geschwitzt hat, als er geweint hat und hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Jetzt kann man ja fragen, so, was war denn in dem Kelch drin, dass Jesus sagt, der soll an mir vorbeigehen. Was war denn da drin? Jesus wusste genau, wenn die Sünde von uns allen auf ihn, in seinen Körper dringt, guckt der Vater weg. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt wegdrehe. Guckt der Vater weg. Weil der Vater so heilig ist, dass keine Sünde in seinem Umfeld existieren kann. Das müssen wir doch mal wissen. Sünde und Vater passt nicht zusammen. Sünde ist es. Und wenn wir jetzt in die Welt gucken, nochmal, was ist denn Sünde? Ja, gucken wir in Galater 5, da sehen wir ganz genau, was Sünde ist. Da ist es jetzt von Frucht, Streit, Habsucht, sexuelle Unmoral. Ja. Und die Welt sagt zum Beispiel, ja, es ist doch nur ein Seitensprung. Ist jetzt keine Verniedlichung, hört sich aber verniedlichend an. Nee, ist es nicht. Es ist außer ehelicher Geschlechtsverkehr, das ist Sünde. Das ist Sünde. Für die jungen Leute, bitte, versteht mich jetzt nicht falsch. Sünde ist es, und wir alle durchlaufen, da werden wir bis wir eines Tages nach Hause gehen, müssen wir uns das auch dessen bewusst sein. Wir werden alle herausgefordert. Das ist so, das ist Teil des Christseins und deswegen haben wir auch den Heiligen Geist in uns. Zu Sünde zählt auch, wenn ich mich diesen fleischlichen Gelüsten hingebe, wie immer sie auch sind. Das ist nicht richtig. Ich habe zwei Töchter. Wenn meine zwei Töchter eines Tages sagen, ja, der Tag wird ja kommen, oder mein Sohn, ich muss mich mit ihnen hinsetzen. Und dann, wenn sie sagen, ja, wenn diese spannende Zeit, herausfordernde Zeit kommt diesbezüglich, muss ich doch meinen Kindern vermitteln, was es ist. Diese Institution Ehe, von der wir gerade auch in Genesis gelesen haben, ist es doch, was wir zu schützen haben. Wir müssen diese Beziehung schützen. Will ich das, diese Kostbarkeit an jemanden frei herausgeben, mit dem ich später nicht mein Leben verbringe? Das kann es doch nicht sein. Und an die Unverheirateten, wenn ihr euch danach sehnt, einen Partner oder Partnerin zu haben, das ist doch auch normal. Wir Menschen sind keine Ego-Maschinen. Wir müssen in Partnerschaft leben. Wie oft habt ihr denn dann mal dem Vater gesagt, so okay, das ist die Zeit, die ich durchlaufe. Ich möchte einen Partner oder Partnerin haben. Ich weiß nicht, wann er kommt oder wann sie kommt, aber bitte beschütze ihn oder sie. Das ist nochmal eine andere Perspektive auf das gleiche Ding. Betet doch mal für euren Zukünftigen oder für die Zukünftige, dass er sie beschützt auf allem, was er oder sie durchmacht und. Das bisschen, diese Momente, was da ist, das ist wieder hier. Glaubst du wirklich, du kannst dich jetzt nicht diesem hingeben? So, und das hier sind wir jetzt, was Jesus auch, das sind auch nochmal Sachen. Wir haben ja gerade gelesen, was sagt Jesus? Also glaubt, hier in Markus 11, 23, glaubt und zweifelt nicht. Was sagt er denn sonst noch so? Ja, liebe den Herrn, dein Gott, mit ganzer Kraft, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand. Also da spielt auch Verstand offensichtlich eine Rolle. Warum sollte Jesus davon Verstehen reden, oder Verstand vielmehr, wenn das keine Bewandtnis hätte? Liebe deinen Nächsten, ja, und, was sagt er nicht noch alles? Betet für Arbeiter, dass sie zur reichhaltigen Ernte erscheinen. Tretet in Fürbitte für die, die euch hassen, liebt die Feinde, und. Aber er sagt auch, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Wissen wir denn, wenn wir das lesen, was damit gemeint ist und was da auf dem Spiel steht? Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Wir müssen nur rausgucken. Wir müssen auch vielleicht auf unser altes Ich gucken. Dann wissen wir selber, was damit gemeint ist. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir reden hier von der Endzeit. Vor dem Zeitpunkt, den wir uns alle nicht verwehren können. Und das ist ja, wir gehen ja nach Hause, ja, wir möchten auch nach Hause, aber ich möchte auch reingelassen werden. Oder wir wollen doch alle reingelassen werden. Aber nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. So, hier sehen wir nochmal, ich habe es nochmal unterstrichen. Was ich nicht unterstrichen habe, ist, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Also, Herr, Herr, die Welt sagt ja nicht, Herr, Herr. Das ist ja auch schon mal wieder zu begrenzen, auf was für ein Radius das zu begrenzen ist. Herr, Herr wird ja unser Herr genannt, in unserem Rahmen. Nicht jeder wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und das Zweite, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist harte Kost, was unser Erlöser da sagt. Und da merken wir, wie fehlbar wir doch sind. Wie fehlbar wir sind, da wird uns doch aufgezeigt, also mir geht es zumindest so, da wird mir doch aufgezeigt, ich formuliere das mal wieder überspitzt, da wird mir persönlich doch gezeigt, oh, du bist nicht der tolle Hecht, für den du dich vielleicht halten könntest. Du bist nicht ich wandle in seiner Gnade. Ich gehe auf die Knie und sage, danke für die Gnade. Danke, dass ich weiß, dass ich auf dich angewiesen bin und ich möchte mit dir durchs Leben gehen. Aus der Apostelgeschichte 19, 15b, das ging mir auch direkt durch den Kopf. Hier sind wir jetzt da, wo die Situation, als ein Dämon war und die haben ja gesehen, das Umfeld der Apostel, der Jünger, die gesehen haben, was da alles vonstatten geht, die Zeichen und Wunder, die den Aposteln folgen. Und da waren natürlich viele Trittbrettfahrer, die dann auch sagen, oh, ich kann den Namen Jesus erwähnen und dann werden Dämonen weichen. Ja, was sagt denn da so einer der bösen Dämonen? Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, wer aber seid ihr? Es ist so ein Unterschied zwischen jemanden kennen und von jemandem wissen. Und in dieser Situation hier mit Social Distancing, wie es heißt, das Abstandshalten. Leute, ihr Lieben, lasst uns doch nicht diese Distanz zum Vater haben, sondern Distanz abbauen. Das ist da, wo wir hier in der Welt müssen wir Distanz halten, sind wir dazu angehalten. Aber die Distanz zum Vater müssen wir doch abbauen. Die müssen wir abbauen. Und wenn wir ihn kennen und er uns kennt, ja, da ist doch nicht mehr gesagt. Und wenn doch die Geister schon wissen, dann Jesus kenne ich und selbst Paulus kenne ich. Wer seid ihr? Ihr habt jetzt einmal Jesus gesagt, so, und wer seid ihr überhaupt? Ich kenne euch nicht. Selbst die Gegenseite gibt da was uns mit auf den Weg. Kennen und wissen. Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Und vielleicht habt ihr auch mal jetzt gehört, in Zeiten hier von Abstand halten und, dass in einem Bekanntenkreis oder einer Wohngemeinschaft, oh, ich wusste immer, dass die Frau XY da wohnt, aber jetzt kenne ich sogar ihren Vornamen. Ja, das sind doch schöne Sachen. Ich wusste, dass sie da ist, aber jetzt lerne ich sie kennen oder ich kenne sie. Lass uns den Vater doch mehr und mehr kennenlernen. Er hat so viele Facetten, die werden wir auch wahrscheinlich gar nicht alle erkennen, aber lasst uns ihn doch weiterhin kennenlernen. Lasst uns ihn kennenlernen. Hier auch nochmal, Jesus in einem Gleichnis mit den 10 törichten Jungfrauen, ja, die alle eine Lampe hatten, aber 5 davon hatten wenig Öl. So, und die warteten alle auf den Bräutigam. Öl ist ja dann immer so diese Metapher für den Heiligen Geist, ja. Und dann sagten die 5, die wenig Öl hatten, zu denen, die das Öl hatten, könnt ihr vielleicht uns was davon abgeben? Nee, wir brauchen es. Geht selber. Dann gehen sie los und. Während sie loszogen, kam er, der Bräutigam, Tür wurde zugeschlossen und sie standen vor verschlossener Tür. Sie klopften und sagten, bitte lasst uns rein. Was sagt der Bräutigam? Ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Nochmal hier jetzt abschließend hier sind wir in Johannes 14, 8 bis 9. Hier ist einer der 12, der Philippus. Jesus sagte, Vers 7 müssen wir eigentlich, muss ich nochmal vorne dran schieben, um das dementsprechend einzubetten. In Vers 7 sagt Jesus, 14 aber, so, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr erkennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Dann sagt Philippus, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Also, ich meine, ich bin hier und da auch, bezeichne mich auch als ein Spätzünder, aber da hat doch jemand seine Ohren auf Durchzug geschaltet. Was sagt Jesus? Wenn ihr mich erkannt habt, dann wisst ihr auch, wer der Vater ist. Und direkt darauf, in einem Atemzug, sagt Philippus, zeig uns den Vater. Und dann sagt Jesus, so lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Ihr Lieben, also das ist das ist jetzt nicht einfach hier, die ganzen Verse, dessen bin ich mir auch bewusst, aber es geht hier um was. Es geht hier um etwas. Wollen wir eines Tages oben sein und anbeten und unsere Gottesdienste zusammen da oben feiern oder eben nicht? Und lasst uns doch, gerade in der jetzigen Situation, lasst uns die Distanz abbauen, lasst uns die Distanz zum Vater, Sohn und Heiligen Geist abbauen, ihn suchen, wie wir ihn noch nie gesucht haben. Es ist hier die größte Liebesgeschichte, die es gibt, zum Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel zu meiner Frau sage, so, ja, zu Tantin sage, die ich liebe, und sie würde mir die Frage stellen, sagen wir das mal so, liebst du mich eigentlich? Und ich sage, ja, klar. Ich sage es vielleicht, ich liebe dich, aber ich zeige es nicht. Wenn ich den Vater liebe und es nicht zeige, ja, was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Oder ich sage meinen Kindern so, ach, ich liebe euch, und ich zeige es gar nicht mit allem, was ich habe, dass ich meine Kinder liebe, dass sie besonders sind, dass sie von mir von Gott oder uns von Gott anvertraut wurden und ich zeige es ihnen nicht, wie lebe ich da als Gläubiger? Und ich bezeichne mich als ich mich als gläubigen Christen. Das funktioniert doch nicht. Ja. Zum Ende. Also Jesus ist nicht Religion, Theologie, viel von ihm zu wissen, sondern ihn zu kennen. Die persönliche Beziehung zu ihm zu pflegen. Und dazu möchte ich euch, das möchte ich euch aufs Herz legen, anregen. Ich habe jetzt ein bisschen die Zeit irgendwie hier verloren. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich bitte, eventuelle Unannehmlichkeiten mir nachzusehen. Ich musste mir das jetzt hier wirklich vom ganzem Herzen reden und euch wissen lassen, euch an euch übermitteln. Und ja, ich danke für euer Verständnis. Halleluja. Ja, kommen wir zu den Bekanntmachungen.